Was will uns die Apokalyptik des Neuen Testaments sagen? Darum geht es in einer neuen Reihe. Im ersten Teil biete ich euch eine Auslegung der Markus-Apokalypse. Schön, dass du dabei bist. Ja, wenn wir von apokalyptischen Szenarien sprechen, dann denken wir an Katastrophen, die unermessliche Zerstörungen mit sich bringen, denen wir machtlos ausgeliefert sind. Apokalyptische Schriften kündigen Katastrophen an und beschreiben sie auf eine Weise, die Angst einflößt. Das gilt auch für die apokalyptischen Texte der Bibel. Der Clou dabei ist aber, in Wahrheit wollen diese Texte Mut machen und Hoffnung wecken. Ich habe das einmal in 9 Punkten vorbereitet. Erstens, heilige Gebäude sind nebensächlich. Der älteste apokalyptische Text der Evangelien steht in Markus 13. Der Text beginnt so: Einer der Jünger Jesu steht überwältigt vor dem riesigen Gebäudekomplex des Jerusalemer Tempels. Als er Jesus seine Bewunderung mitteilt, antwortet dieser nur, dass davon kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Das ist apokalyptische Zerstörungsankündigung pur. Was soll daran Mut machen, Hoffnung wecken oder sogar trösten? Das ist in der Tat nicht so einfach zu beantworten. Wir müssen uns Folgendes klar machen. Der Tempel galt damals als Ort der Gegenwart Gottes und Ort seiner Anbetung. Im Tempel wurden die Opfer dargebracht. Das ganze religiöse Leben war auf den Tempel konzentriert. Was dabei mitunter in den Hintergrund rückte, waren Gottvertrauen und Nächstenliebe. Der Kultbetrieb lief optimal, aber das tägliche sich Verlassen auf Gott und das liebevolle Miteinander fehlten an allen Ecken und Enden. Als Beispiel sei hier einmal die berühmte Tempelrede des Propheten Jeremia angeführt, einige Jahrhunderte vor Jesus. Der Prophet fordert am Tor des Tempels stehend: Unrecht, Unterdrückung, Vergießen von unschuldigem Blut und Verehrung falscher Götter müssen aufhören. Er prangert vor denen, die ehrfürchtig den Tempel betreten, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Meineid und Götzendienst an. Sie beten im Tempel an und fühlen sich in ihrem Glauben geborgen. Und zugleich verüben sie alle diese genannten Gräuel. Die Konsequenz, die der Prophet ankündigt, ist: Wenn sie sich nicht bessern, wenn sie nicht ihre frommen Gefühle mit ihrem Lebenswandel in Übereinstimmung bringen, wenn sie nicht wirklich fromm werden, wird Gott den Tempel zerstören und die Bevölkerung Jerusalems aus der Stadt vertreiben. Es liegt nahe, dass es auch in der Apokalypse des Markus-Evangeliums um die Übereinstimmung von Glaube und Lebenswandel geht. Jesus kündigt die Zerstörung des Tempels an, weil es mit dieser Übereinstimmung schlecht bestellt ist. Seine Aktion gegen die Händler und Geldwechsler im Tempel wirft ein Licht darauf. Das Positive an dieser Ankündigung ist die Aussage: Leute, der Tempel ist gar nicht so wichtig. Er ist nur ein Gebäude. Lasst euch nicht durch dieses imposante Gebäude täuschen und haltet euch nicht selbst für Gott wohlgefällig. Worauf es ankommt, ist euer tägliches Leben, Gottvertrauen und Nächstenliebe. Wenn ihr damit lebt, dürft ihr auch in diese heiligen Mauern einkehren. Wenn ihr aber nicht damit lebt, nützen euch auch diese Steine nichts. Die heiligsten Gebäude werden dann überflüssig. Nicht nur die Gebäude aus Steinen, sondern auch eure theologischen Gedankengebäude und eure frommen Gefühlspaläste. Mit dem letzten Satz habe ich die Prophetie Jeremias ausgeweitet und auf unsere Zeit bezogen. Kaum jemand hält ja heute noch ein Gebäude für heilig. Wohl aber, halten wir unsere eigenen Gedankengänge und unsere frommen Gefühle für wichtig, unersetzlich, heilig. Jesus rückt unsere Maßstäbe zurecht. Frömmigkeit, christliches Denken und religiöse Gefühlsausbrüche sind nichts wert, wenn das Leben ihnen nicht entspricht. Das ist eine heilsame Kritik, eine liebevolle Mahnung, uns nicht über uns selbst zu täuschen, denn das hat schwerwiegende Folgen. Das ist das Positive des Wortes Jesu von der Tempelzerstörung. Wir sollten eigentlich dankbar für diese Mahnung sein. Zweitens, Verführung ist vermeidbar. In der nächsten Szene in Markus 13 sitzt Jesus dem Tempel gegenüber und zwei seiner Jünger fragen ihn, wann der Tempel zerstört werden wird und an welchen Zeichen man es erkennen kann. Jesus geht darauf gar nicht ein, sondern er spricht von vielen Verführern, die in seinem Namen kommen werden. Falsche Propheten und falsche Christusse werden Wunder tun, um die Glaubenden zu verführen. Darauf sollen sie gefasst sein, Vorsicht walten lassen und ihnen nicht glauben. Mit anderen Worten, Verführung ist vermeidbar. Verführer werden zwar kommen und überzeugend auftreten, aber man muss ihnen nicht glauben. Wir können Widerstand leisten gegen die Verführung. Nicht gutgläubig sein und das Denken den anderen überlassen, sondern selber denken. Sich nicht blenden lassen von Wortgewandtheit und Erfolgsmeldungen, sondern die Wahrheit auch im Leisen und Unscheinbaren suchen. Sich nicht der großen Masse anschließen, sondern um der Wahrheit willen gegen den Strom schwimmen. Vor allem im Gebet und im Bibellesen um wahre Erkenntnis bitten. Jesus traut uns zu, uns der Verführung zu widersetzen. Das ist das Positive seiner Ankündigung. Wir wissen heute, wie leicht Menschen verführbar sind. Die intelligentesten und gebildetsten Leute sind von den Nationalsozialisten verführt worden. Einige wenige haben noch rechtzeitig die Kurve gekriegt und sich gegen Hitler ausgesprochen. Verführung ist heute an der Tagesordnung, nicht nur in der Werbung, sondern auch im Christentum und in der Politik. Deshalb die befreiende Botschaft. Prüft alles kritisch, besonders das, was euch unmittelbar einleuchtet und gefällt. Lasst Vorsicht walten und gebt euch keiner Autorität ganz hin, sondern bleibt kritisch. Lasst eure religiöse oder politische Einstellung nicht zur Ideologie werden. Lasst euch nicht einlullen von großen Worten und scheinbaren Erfolgen. Denn Gott setzt sich im Schwachen und Unscheinbaren durch. Er hat euch euren kritischen Verstand gegeben. Lasst dieses Geschenk nicht nutzlos liegen, indem ihr euch bequem den religiösen und politischen Autoritäten anschließt. Gerade ihnen gegenüber ist immer Vorsicht geboten. Drittens, Katastrophen haben keinen letzten Schrecken. Apokalypsen warnen vor bevorstehenden Katastrophen, so auch die Markus-Apokalypse. Sie kündigt Kriege, Erdbeben und Hungersnöte an und fügt hinzu, wenn das alles geschieht, erschreckt nicht, das muss geschehen. Todbringende Kriege, Erdbeben und Hungersnöte und wir sollen nicht erschrecken? Wie ist das möglich? Die Antwort liegt in dem, das muss geschehen. Denn die Apokalyptik versteht das Weltgeschehen nicht als blindes Schicksal, sondern als etwas, was nach Gottes zuvor gefasstem Plan abläuft. Hat Gott also Kriege, Erdbeben und Hungersnöte beschlossen? Hat er Freude daran? Ist Gott ein Sadist? Das wohl kaum. Kriege werden von Menschen angezettelt. Das betont der Bibeltext explizit. Hungersnöte können menschengemacht sein, aber auch von klimatischen Bedingungen abhängen. Erdbeben sind Naturkatastrophen. Damit ist umfassend die Art des Lebensfeindlichen beschrieben, das es in der Schöpfung gibt. Die Schöpfung ist nicht mehr, wie sie nach Gottes Willen sein sollte. Mensch und Natur sind des Zerstörerischen fähig. Die Apokalyptik verschleiert das nicht. Sie beharrt aber darauf, dass dieses Zerstörerische nicht von bösen Schicksalsmächten her über uns kommt, sondern von dem Gott her, der es im Letzten gut mit uns meint. Alles, was kommt, bedarf der Zustimmung Gottes. Das Weltgeschehen ist sozusagen durch die Hände Gottes gegangen, von ihm gefühlt, gewogen und bewilligt worden. Und erst danach trifft es uns. Es ist damit in den umfassenden Plan Gottes integriert, der durch all das Lebensfeindliche hindurch zu einem guten Ende führt. Das ist allemal besser, als einem blinden Schicksal ausgeliefert zu sein. Darum ruft uns Jesus in der Markus-Apokalypse zu: Erschreckt nicht, wenn es hart auf hart kommt. Seid vielmehr gewiss, dass ihr nicht den Todesmächten ausgeliefert seid, sondern trotz allem in der Hand Gottes bleibt. Die Welt bringt immer Zerstörung und Tod mit sich. Aber Zerstörung und Tod sind noch nicht das Ende, sind noch nicht das Ziel, das Gott bestimmt hat. Gott hat ein ganz anderes Ziel für euch vorgesehen. Darauf setzt euer Vertrauen. Gott wird allen, die an ihm festhalten, durch alles Todbringende hindurch das Leben schenken. Das Letzte ist nicht der Todesschrecken, sondern die Lebensfreude. Viertens, Verfolgungen haben Sinn. Die Glaubenden werden in besonderer Weise von schmerzlichen Entwicklungen betroffen sein. Denn sie erleben nicht nur die genannten Katastrophen, sondern werden außerdem verfolgt, gefoltert, angeklagt und vor Gericht gestellt. Doch gerade diese massive Ablehnung des Evangeliums und der an es Glaubenden führt zur Bezeugung des Evangeliums. Denn in den Gerichtsverhandlungen werden die Glaubenden von ihrem Glauben Zeugnis ablegen. Das griechische Wort für Zeugnis ist Martyrion. Daher kommt unser Wort Märtyrer. Gottes Geist selbst wird den unter Verfolgung leidenden Zeugen, den Märtyrern, die passenden Worte in den Mund legen. Darum sollen sie sich nicht darum sorgen, was sie vor Gericht sagen werden. Ihr Zeugnis vor Gericht ist vielmehr ein Aspekt der Verkündigung des Evangeliums in der ganzen Welt. Das Positive ist manchmal in kurzen Nebensätzen verborgen, die man schnell überliest. Die Glaubenden werden von den Mächtigen geschlagen und vor Gericht gestellt werden, ihnen zum Zeugnis, heißt es schließlich. Diese drei Wörter, ihnen zum Zeugnis, bringen das ganze Licht in die Finsternis der Verfolgung. Indem die Glaubenden sich für ihren Glauben verantworten müssen, dienen sie ihrem Herrn. Mit anderen Worten, der Versuch, die Glaubenden zum Schweigen zu bringen und die christliche Botschaft auszulöschen, führt zum Gegenteil, zur Bezeugung und Verbreitung des Evangeliums. Nun mag man denken, man kann sich ja alles schönreden, selbst Verfolgung, Folter und Verurteilung. Selbst die Todesstrafe kann man sich schönreden. Aber hier geht es nicht um Schönreden, sondern um eine Realität. denn hier ist Gott selbst am Werk. Das Böse hat keine Chance, sich gegen Gottes Werk durchzusetzen. Selbst wenn es sich scheinbar durchsetzt und die Glaubenden dem Tod ausliefert, trägt es zur Ausbreitung des Evangeliums bei. Es bewirkt das Gegenteil dessen, was es bewirken will. Es hat es nur noch nicht bemerkt. Fünftens, Einsamkeit rettet. Doch es kommt noch schlimmer. Selbst innerhalb der Familie wird es Verrat und Mord geben. Der christliche Glaube, der vereinen soll, entzweit, weil der Hass auf die Glaubenden stärker ist als die Familienbande. Niemanden mehr wird man vertrauen können. Nicht den Arbeitskollegen, nicht den Nachbarn, nicht den Freunden und auch nicht den Familienangehörigen. Die frühe Christenheit hat es wohl so erlebt. Warum? Weil sie kein gemächliches Glaubensleben pflegte, das niemandem wehtat, sondern weil es Konsequenzen für das persönliche Umfeld hatte, wenn jemand Christ wurde. Die Glaubenden nahmen nicht mehr am Kult für die römischen Götter teil. Sie weigerten sich, den Göttern geopfertes Fleisch zu essen, feierten am Sonntag Gottesdienst und sie übten bestimmte Berufe nicht mehr aus. Das warf das Familien- und Sozialleben durcheinander. Man konnte als Christ einsam werden, sogar in der eigenen Familie. Wer aber geduldig ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet, versprach Jesus. Wieder so ein kurzer Satz am Ende der Schilderung der familiären und gesellschaftlichen Katastrophe. Was soll man tun in dieser Katastrophe? Geduldig ausharren. Punkt. Nicht kämpfen. Nicht mit gleichen Mitteln heimzahlen. Nicht den Streit eskalieren. Geduldig durchhalten. Das ist alles. Das ist der Weg des Glaubens. Denn der Glaube weiß sich in Gottes Hand und vertraut auf das gute Ende, nämlich Rettung. Sich nicht auf faule Kompromisse einlassen, sondern die Einsamkeit ertragen, das rettet. Hass, Verrat, Mord und Einsamkeit waren das, was die Glaubenden damals erlebten. Rettung ist das, was Jesus ihnen für die Zukunft verheißen hat. Gemeint war die ewige Rettung aus allem Hass und Streit dieser Welt. Die Wirklichkeit ist mehr als die Gegenwart. Sie ist mehr als das, was wir täglich erleben. Die Zukunft, die wir noch nicht erleben, gehört auch zur Wirklichkeit. Die Gegenwart drängt sich mächtig auf, die Zukunft nicht. Denn die Zukunft ist noch nicht erlebbar. Sie hängt einzig und allein am Versprechen Jesu. Kann man diesem Versprechen so einfach vertrauen? Diese Frage stellt sich uns allen, auch wenn wir nicht verfolgt und mit dem Tode bedroht werden. Die Apokalyptik weiß um unsere Katastrophen und Bedrohungen. Aber sie setzt dem die rettende Zukunft entgegen. Ewige Rettung ist die für die Glaubenden bestimmte Wirklichkeit, auch wenn sie erst durch den Tod hindurch erreicht wird. Sechstens, lange Zeit ist kurz. Kann man das aushalten? Und wie lange? Zumal die Bedrängnis sich noch steigern wird. Eine Bedrängnis, wie sie noch nie auf Erden gewesen ist. Da bleibt nur die Flucht. Aber wohin? Denn weil der Tempel zerstört und entheiligt ist, stellt sich die Frage, kann man überhaupt noch auf Gottes Hilfe hoffen? Es scheint also kein Ende zu nehmen mit der Not, die sich immer weiter steigert. Und dann bricht doch wieder das Licht durch. Im letzten Satz. Gott wird die Tage der Not verkürzen, um der von ihm Erwählten willen. Denn das könnte auf Dauer keiner durchhalten. Die lange Zeit der Bedrängnis, der größten Not, wird also verkürzt. Das heißt, Gott behält das Heft in der Hand. Es ist nicht wahr, dass das Chaos regiert. Es ist nicht wahr, dass die Katastrophen sich endlos fortsetzen. Es ist nicht wahr, dass es in dieser Weltzeit nur Finsternis gibt. Denn Gott regiert auch im Chaos. Die Katastrophen sind nur ein letztes Toben der bösen Mächte. Und in der Finsternis scheint ein großes Licht. Dieses Licht heißt Hoffnung. Mag die Zeit der Not auch endlos lang erscheinen, die Hoffnung macht sie kurz. Denn die Hoffnung nimmt das gute Ende mitten im Hoffnungslosen vorweg. Die Hoffnung imaginiert das Kommende. Weil ihr Blick sich schon auf eine andere Wirklichkeit richtet, kann sie die Finsternis nicht allzu ernst nehmen. Das Ende ist der Hoffnung nah, auch wenn es sich hinzieht. Die Hoffnung spottet aller Zeitempfindung, indem sie im Glauben die Erlösung vorwegnimmt. Darum ist die endlos erscheinende Zeit der Not kurz genug, um durchzuhalten. Siebtens, Zerstörung schafft Raum für Erlösung. Das Chaos hat am Ende eine kosmische Dimension. Sonne und Mond werden sich verfinstern, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Himmelskräfte werden ins Wanken geraten. Die Grundfesten der Welt werden also aufgehoben. Wir müssen das nicht rein physikalisch verstehen, denn Jesus stellt die Auflösung von Himmel und Erde dem Bleiben seiner Worte gegenüber. Es geht ihm also auch darum, dass die Grundfesten unserer weltlichen Logiken, Wahrheiten und Weisheiten an ihr Ende kommen. Ihre Überzeugungskraft hat nur ein bedingtes Recht, das nun in sich zusammenbricht. Wir haben uns selbst überschätzt. Die Wahrheit der Welt ist in den Worten Jesu zu finden und kommt nun mit dem wiederkommenden Jesus endgültig ans Licht. Über allen irdischen Wahrheiten steht die Wahrheit der Erlösung. Engel werden die Erwählten aus der ganzen Welt sammeln, um sie ihrer Erlösung zuzuführen. Alle weltlich getrübten Wahrheiten müssen zerbrechen, damit die Wahrheit Gottes sich unbestritten durchsetzen kann. Das ist nicht göttliche Zerstörungswut, sondern die Voraussetzung dafür, dass das ewige Leben zur letzten Wahrheit wird. Die Zerstörung des Zerstörerischen schafft Raum für das neue, lebensfreundliche Weltzeitalter Gottes. Nur wo alle lebensfeindlichen Mächte beseitigt sind, wird alles von der lebensfreundlichen Macht Gottes beherrscht. Darum ist die apokalyptische Schilderung der Zerstörung nicht Schreckensbild, sondern Erlösungsverheißung. Achtens, ferne Erlösung ist im Glauben nah. Jesus lebte offensichtlich in der Erwartung, dass die Erlösung nah sei. Aber was heißt hier nah? Den Glaubenden ist die Erlösung immer nah, weil sie ihre Anfänge erleben und ihre Vollendung gedanklich vorwegnehmen. Ihr Glaube lebt ja davon, dass der Schrecken ein Ende hat und die Erlösung bevorsteht. Meinte Jesus mit seiner Erwartung der nahen Erlösung vielleicht das Pfingstereignis? In ihm kam ja der Geist Gottes und mit ihm der Glaube über die Jünger. Und der Schrecken, der sie nach Jesu Tod erfasst hatte, wich von ihnen. Im Glauben erkennen wir, dass die Erlösung schon jetzt verborgen in der unerlösten Welt aufblitzt und ihrer Vollendung entgegengeht. Es geht also nicht um einen bestimmten Zeitpunkt in der Weltgeschichte, an dem das Ende eintritt. Voraussagen des Zeitpunkts gehen am Wesentlichen vorbei. Jesus geht es vielmehr darum, angesichts des bevorstehenden Endes wachsam zu sein. Das Ziel im uns fordernden Tagesgeschäft im Auge zu behalten, es in den vielerlei Ablenkungen und auch in den Enttäuschungen des Lebens nicht aus dem Blick zu verlieren. Darum geht es. Wachsam zu sein bedeutet dann viel mehr, als nur damit zu rechnen, dass das Ende der Welt jederzeit eintreten kann. Es bedeutet, sich der Flüchtigkeit und Unzulänglichkeit dieser dem Ende entgegengehenden Welt bewusst zu werden. Die Wachsamen, denen das Ende dieser Welt vor Augen steht, werden sich an den Schönheiten der Welt erfreuen, aber sich nicht in ihren Zerstreuungen verlieren. Sie werden aufpassen, sich nicht von falschen Glücksversprechen mitreißen zu lassen und fraglos im Strom der Massen mitzuschwimmen. Sie werden für sich selbst sorgen, indem sie das Wesentliche und wirklich Wichtige suchen, anstatt sich dem Sinnlosen hinzugeben. Sie werden aber, wenn ihnen die Vergänglichkeit dieser Welt und ihr Ende vor Augen steht, nicht aus dieser Welt fliehen, sondern mitten in ihr den Geschöpfen Gottes dienen. Sie werden nicht verzagen und resignieren angesichts des Bösen in der Welt, sondern frohen Mutes ihm widerstehen, weil sein Ende beschlossene Sache ist. Die Wachsamen, die sich des Endes dieser Welt bewusst sind, werden die Entscheidung für Gott und ein Leben in seinem Reich nicht aufschieben. Denn jetzt ruft sie Gott, und jetzt ist der Tag des Heils, der Tag eines Lebens im Sinne Gottes. Die Wachsamen sind bereit für die Nähe Gottes in ihrem Leben. Neuntens und letztens. Das scheinbar Unscheinbare setzt sich durch. Christliche Apokalyptik spricht viel von Sünde, Chaos und Zerstörung. Das macht sie nicht gerade attraktiv. Und ich habe mich lange gefragt, wie man die christliche Botschaft positiver zur Geltung bringen kann. Also nicht so, dass man dabei ständig vom Negativen redet. Macht es uns die Werbung nicht vor, wie man positive Gefühle weckt und Glück verheißt? Erlangen die Technologievisionäre nicht große Aufmerksamkeit, indem sie mit ihren ständigen Neuerungen die Welt angeblich besser machen? Warum werben wir nicht in dieser Weise für den christlichen Glauben? Die Antwort, die ich gefunden habe, lautet: Die Welt der Werbung und der Technologieverheißungen ist eine Scheinwelt. Denn ein Leben, das nur positive Gefühle und Glück kennt, gibt es nicht. Und technologische Weltverbesserungen bringen immer auch Gefahren mit sich. Die Welt ist nicht nur schön. Das Glück ist flüchtig und neue Technologien haben eine helle und eine dunkle Seite. Deshalb gibt es das Positive nur mitten im Negativen. Weil das so ist, muss um der Ehrlichkeit willen immer von beidem die Rede sein. Alles andere ist eine ideale Scheinwelt. die sich früher oder später als Illusion erweisen wird. Darum kann die christliche Botschaft nicht vom Guten, Wahren und Schönen reden, ohne das Böse, Verlogene und Hässliche mitzubedenken. Die Apokalyptik tut das in radikaler Weise. Das Negative hat in ihr so großes Gewicht, dass das Positive kaum noch erkennbar ist. Manchmal muss man es in den Texten suchen und dabei auf jedes Wort, jeden Halbsatz Acht geben. Doch damit spiegeln die Texte nur unsere Lebenserfahrungen wider. Denn das Negative drängt sich auch im Leben immer in den Mittelpunkt. Es bläst sich auf und macht sich groß, damit wir an ihm verzweifeln und das Gute, das Gott wirkt, nicht mehr sehen. Deshalb ist es wichtig, im Glauben das Positive nicht aus dem Blick zu verlieren. Es mag klein und erfolglos anmuten oder sich scheinbar ganz verflüchtigen. Aber dieses Recht besehen, gar nicht so unscheinbare, gewährt uns schon jetzt einen Blick auf die wunderbare Zukunft. Unsere Zukunft ist nicht das Lebensfeindliche, das seiner Zerstörung entgegeneilt. Unsere Zukunft ist die lebensfreundliche und bleibende Liebe Gottes, die durch keine böse Macht aufgehalten werden kann. Das ist die frohe Botschaft der Apokalyptik. Das war der erste Teil zur Apokalyptik. Auf meiner Website christseinverstehen.de kannst du den Text mit biblischen Belegen nachlesen und kopieren. Behalte das gute Ziel immer im Blick. Dazu sei reich gesegnet.